ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden. Und wir freuen uns, wenn uns auch interessierte Männer zuhören. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und die Hormonexpertin an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo nach Hamburg, Frau Schaudig.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Und zugeschaltet aus Berlin ist uns heute Professor Claudia Barth. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und Professor Claudia Barth ist Neurowissenschaftlerin, Biologin, hat viele Jahre an der Universität und dem Diakon Himmet Krankenhaus in Oslo, Norwegen gearbeitet und geforscht. Mittlerweile ist sie nun zurück in Deutschland, arbeitet am Institut für Geschlechterforschung und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Campus Mitte an der Charité in Berlin. Sie ist Mitglied des internationalen Enigma-Konsortiums und leitet dort die Menopausensubgruppe der Neuroendokrinologie. Und die untersucht die Auswirkungen der Hormone auf das Gehirn in den Wechseljahren. Forschungsschwerpunkt sind hormonelle Übergangsphasen und deren Auswirkungen auf die Gehirngesundheit und psychiatrische Erkrankungen. Und damit haben wir auch schon gut umrissen, um welches Thema es sich heute bei uns drehen wird, nämlich um unser Wechseljahre-Gehirn, das sich ja bei uns mit Brain Fog, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Migräne, schlechtem Schlaf und schlechter Stimmung bemerkbar macht. Frau Barth, ich freue mich richtig, dass Sie heute dabei sind und uns so ein bisschen mit Wissen versorgen rund um unser Wechseljahre. Gehirn.
Nochmals herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Schaudig, ich habe ja gerade so diese ganzen Symptome genannt. Wir haben ja mehrere Lesungen zum Buch gemacht und da fragen wir ja dann gern immer mal ab, wer kennt denn Schlafstörungen, wer kennt denn Stimmungsschwankungen, vielleicht auch plötzliche Wutausbrüche. Und da heben wirklich viele Frauen eigentlich die Arme. Man kann sagen, bei jedem Symptom so die Hälfte des Saales. Gibt es eigentlich so Zahlen, so Studien, wie viele Frauen da eigentlich betroffen sind?
Ja, da gibt es schon Studien dazu, aber man muss natürlich auch sagen, alles, was Sie jetzt genannt haben, sind natürlich Symptome, die auch in anderen Lebensphasen auftreten. Auch gerade so bestimmte Stimmungsprobleme in der zweiten Zyklushälfte, das geht dann so ums PMDS, da hatten wir ja auch schon eine Folge dazu. Also es ist schwierig, deswegen muss man diese Prozentzahlen zu den einzelnen Symptomen, ja, die muss man immer ein bisschen hinterfragen. Ich würde mal sagen, die Daten, die ich kenne, ist, dass es so 50-70% der Frauen betrifft. Mit der Einschränkung, dass wir nie ganz sicher sind, ist es jetzt wirklich ein Wechseljahrssymptom. Also ich sage das deswegen, weil ich habe am Wochenende eine Kollegin gesprochen, die Augen rollte über den Ausdruck Brain Fog. Sie können das jetzt nicht mehr hören, weil alle Frauen wissen vorher, ich habe Brain Fog, ich bin in den Wechseljahren. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, aber es ist auch aus diesen Befragungen zur Menopause und Arbeitsplatz wird ja schon klar auch erarbeitet, dass das ein Problem sein kann.
Also zumindest, wenn es Befragungen gibt von Frauen, die altersmäßig sozusagen in den Wechseljahren sind, wird das ziemlich häufig angekreuzt.
Ja,
also ich glaube, Schlafstörungen hatten wir mal mit, glaube ich, fast 70%
ja,
oder so.
Ja, ja, die Schlafstörung auf jeden Fall. Also entschuldige, muss ich einschränken. Ich habe jetzt bin mehr auf die Konzentrationsprobleme oder auch die Stimmungsprobleme. Also der Schlaf, das ist schon was sich konsistent durchzieht und da kommen wir schon auf mindestens 50-70%. Aber auch da muss man nochmal trennen. Handelt es sich um jemand, der immer schon ein Schlafproblem hat? Da ist mein Eindruck, es gibt dann die sagen so, und jetzt hat es nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. So schlimm war es noch nie. Aber es gibt auch die sagen, mein Schlaf war immer super und plötzlich wache ich nachts auf und liege 2 Stunden wach. Da muss man einfach nochmal genau nachfragen, wie hat sich das über die Zeit entwickelt.
Ich habe ja im Laufe unseres Podcasts gelernt, dass eben diese Wechseljahresymptome und noch einige mehr neurologische Symptome sind, also durch unser Gehirn ausgelöst werden. Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wollen wir uns mal anschauen, was denn die Hormone so in unserem Gehirn veranstalten. Frau Barth, wie könnte man das am besten erklären?
Ja, Ja, das ist gar nicht so einfach, aber die beste Erklärung ist einfach, wir sind ja über unsere reproduktiven Jahre mehr oder weniger an einen regelmäßigen Zyklus gewöhnt. Und der ist bei manchen Frauen 23 Tage lang, bei manchen 35 Tage lang. Aber es ist eben ein ständiges, regelmäßiges Auf und Ab von Hormonspiegeln. Und im Übergang zur Menopause, in der Perimenopause, kommt es eben jetzt auf einmal zu diesen extremen Schwankungen. Die Eierstockfunktion lässt nach. Das Gehirn versucht zu kompensieren, indem es mehr Botenstoffe ausschüttet. Und dadurch kommt es eben zu diesen extremen hormonellen Schwankungen von Östrogen, von Progesteron. Also dieses regelmäßige Auf und Ab verschwindet und wird eben so chaotisch. Und die meisten Frauen reagieren eben auf dieses Chaos von diesen hormonellen Schwankungen, die eben nicht mehr regelmäßig sind. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, die meisten Symptome, die oft beschrieben werden, wie eben Schlafstörung, kognitive Beeinträchtigung, depressive Symptomatik, kann mit dem Gehirn assoziiert werden. Die beste Grundlage für neurologische Veränderungen bieten eben Hitzewallungen und Nachtschweiß, weil die quasi Thermoregulation des Körpers wird über den Hypothalamus im Gehirn gesteuert. Und wir wissen eben, dass schwankende und abfallende Östrogenspiegel diese Regulation quasi aus dem Gleichgewicht bringen, was dann zu Hitzewallungen führen kann.
Also das heißt, die ganzen verschiedenen Regionen in unserem Gehirn haben Rezeptoren
genau
für Östrogen?
Also die meisten Hirnregionen haben Rezeptoren für Östrogen, Progesteron. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist eben der Hippocampus für die Gedächtnisregulation und das Lernen. Dann der präfrontale Cortex eher für auch die ganzen höheren kognitiven Funktionen und auch quasi Zielrichtung und dergleichen. Der Hypothalamus ist eben quasi so ein bisschen unser hormonelles Zentrum, was eben auch den Zyklus steuert. Und da ist eben die Thermoregulation, die Amygdala hat Rezeptoren, ist relevant für unsere Emotionsregulation. Wie Sie schon gesagt haben, bei Ihren Buchlesungen wird ja auch oft darauf eingegangen, dass es dann eben diese Stimmungsschwankungen gibt, dass es vielleicht mehr
plötzliche Wutausbrüche.
Genau, Aggression, plötzliche Wutausbrüche. Also man
da
gibt
rufen alle Frauen, ja, das habe ich.
Genau. Wir merken das gerade für die Rekrutierung unserer Studie. Ja, das kommt auch oft, häufig. Und Schlaf ist tatsächlich, wird auch über den Hypothalamus gesteuert, über Subregionen im Hypothalamus. Also es gibt da so quasi gehirnbezogene Korrelate für all diese Symptomatik. Und wir versuchen immer mehr zu verstehen und andere Forschende, was da direkt eigentlich abgeht.
Und welche Funktion hat Östrogen? Also was ist sozusagen, wenn das da ankommt an den Rezeptoren, was wird dann besser oder?
Also Östrogen hat sehr verschiedene Funktionen. Das ist immer so ein bisschen kontextabhängig, deswegen ist es gar nicht so leicht zu beantworten. Aber es gibt hat eine Schutzfunktion, es hat auch eine Wachstumsfunktion, es reguliert Neurotransmittersysteme wie Serotonin, Dopamin, GABA. Also es ist so eine Erregung des Gehirns, aber auch eine Inhibition, was ist das deutsche Wort für Inhibition?
Also Hemmung.
Unterregulation, Hemmung, genau, das hat jetzt gerade mir gefehlt. Also die Hemmung von bestimmten Prozessen findet auch statt. Also es ist halt wirklich sehr weitreichende Wirkung und es wird oft eben in erster Linie Reproduktion, aber eben auch Stimmungsregulation, Gedächtnisleistung, die ganze Knochen. Dichte wird auch über Östrogen reguliert, die Immunfunktion wird über Östrogen reguliert. Mit unter anderem, es gibt ja eben auch mehr Hormone als nur Östrogen, aber es hat eben sehr, sehr weitreichende Funktionen im weiblichen Körper und Gehirn. Und die Hauptwirkung von Östrogen wird eben über das Rezeptorsystem verbreitet. Und wenn es dann zu massiven Schwankungen kommt, kommt es nämlich auch zu Schwankungen und Störungen in all diesen Systemen, ob das die Rezeptoren sind, ob das die Neurotransmitter sind. Und je nachdem, wie der weibliche Körper das eben quasi puffern kann, kann es zu mehr oder weniger starken Symptomen kommen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, eigentlich haben wir ja jeden Monat so hormonelle Schwankungen und daran sind wir ganz gut gewöhnt. Das hat Frau Schaudig im Podcast uns auch schon erklärt. Und trotzdem gibt es ja Frauen, die auch auf diese monatlichen hormonellen Schwankungen reagieren. Sagt man dann, okay, die haben eben ein sehr sensibles Gehirn?
Genau, wir konzeptionalisieren das unter dem Begriff Hormonsensitivität zu diesen Schwankungen, weil diese absoluten Schwankungen sind nicht unterschiedlich zwischen Frauen, die depressive Symptomatik entwickeln, zum Beispiel in der prämenstrualen Phase vor Beginn der Blutung. Da wissen wir, dass die absoluten Hormonspiegel nicht unterschiedlich sind. Aber wie das Gehirn auf diese Fluktuation und diesen Abfall gerade in der prämenstruellen Phase reagiert, scheint eben sehr unterschiedlich zu sein. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist einerseits über die, eben hauptsächlich über die Neurotransmittersysteme reguliert wird, wie eben Frauen auf diesen Abfall und deren Neurotransmittersysteme auf diesen Abfall reagieren, dass die dann mehr Symptome haben. Und das kann der Fall sein in der prämenstruellen Phase, nach der Schwangerschaft, in der Wochenbettphase, wenn auch Hormonspiegel sehr stark abfallen. Und das kann dann auch wieder der Fall sein in der perimenopausalen Phase. Also immer, wenn es quasi zu starken Abfällen kommt, gibt es manche Frauen, die darauf sehr sensibel reagieren, gerade mit Stimmungsschwankungen. Und depressiver Symptomatik.
Da würde ich gerne noch mal einmal einhaken. Das Problem ist, glaube ich, dass bei den Frauen, die sehr sensibel reagieren in ihren Hirnfunktionen auf Hormonschwankungen, und das ist dann unser Ansatz eigentlich auch in der Therapie, auch bei Frauen, die noch nicht in der Peri- oder Postmenopause sind, dass wir versuchen, möglichst stabile Verhältnisse zu schaffen, möglichst die Schwankungen rauszunehmen. Sie haben da gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass es wahrscheinlich die Dynamik der Hormonspiegel ist, also das Rauf und Runter, was Symptome auslöst. Und ich möchte noch mal eins dazu sagen, Sie haben es auch schon erwähnt, es ist ja nicht das Östrogen, was direkt am Wärmeregulationszentrum ansetzt, sondern das macht ja Umwege über diese ganzen Neurotransmitter. Also wir wissen ja inzwischen, dass es der Östrogenmangel ist, der die Neurokininsekretion anregt und das Neurokinin ist es dann, was am Wärmeregulationszentrum quasi die Hitzewallung triggert. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass diese Hormonschwankungen oder die Mangelzustände so eine Art Sturm im Neurotransmittersystem auslösen und wir ja noch gar nicht so genau wissen, welcher Transmitter in welcher Hirnstruktur was anrichtet. Oder sehe ich das falsch, Frau Barth?
Nee, da haben Sie vollkommen recht. Also genau, es gibt ja im Hypothalamus diese sogenannten Candy-Nervenzellen, die werden über Neurokinin B, kommt es zu einer Aktivierung und Östrogen supprimiert das. Und wenn Östrogen wegfällt, dann fällt eben diese Supprimierung und diese Hemmung weg und Neurokinin B steigt und dann kommt es zu einer Überaktivierung. Und dann nimmt das Gehirn wahr, okay, Der Körper ist überhitzt, jetzt müssen wir gegenregulieren, jetzt wird geschwitzt. Und eben diese Misskommunikation kann eben dann Symptomatik hervorrufen. Und Sie haben vollkommen recht, dass wir immer noch nicht genau verstehen, welche Wirkungen was auf welches Neurotransmittersystem hat. Weil wir haben ja mehrere. Das, was immer gerne quasi genannt wird, ist eben Serotonin, für die psychische Gesundheit. Wir haben ihn auch in einer unserer Studien gefunden, dass es, wenn es zu einer Hochregulation von Serotonintransportern kommt, die dafür sorgen, wie viel Serotonin zwischen den Nervenzellen vorhanden ist, dann kann es auch zu mehr depressiver Symptomatik kommen. Und das haben wir gerade in Frauen gefunden, die eben prämenstruell depressive Symptomatik zeigen. Also wir wissen, da hat Serotonin eine Rolle. Mhm. Wie das jetzt in der Perimenopause aussieht, da fehlen uns die Daten.
Ich will noch mal kurz, weil ich habe so viel gelesen vorher. Und ich fand das so mega spannend, wirklich. Ich will noch mal kurz bei dem normalen Zyklus bleiben, bevor wir so zu den Wechseljahren kommen. Und zwar hat das ein bisschen was damit zu tun, weil ja auch sich in den Wechseljahren unser Gehirn in der Struktur so ein bisschen offenbar verändert, nach dem, was man bisher weiß. Ich habe jetzt gelesen, dass auch im normalen monatlichen Zyklus unser Gehirn seine Größe verändert und es neue Verknüpfungen gibt und auch veränderte Aktivitäten im Gehirn. Das ist schon irgendwie verrückt, oder?
Absolut. Da kann ich auch, das war nämlich tatsächlich meine Doktorarbeit. da haben wir uns quasi, haben wir grundlagenmäßig erstmal angefangen, eine Frau alle 2 bis 3 Tage über den Menstruationszyklus zu scannen. Also die haben wir in den quasi Hirnbildgebung haben wir bei dieser Frau durchgeführt, alle 2 bis 3 Tage über 2 unabhängige Zyklen. Und da haben wir tatsächlich gefunden, dass es zu einem Anstieg der grauen und weißen Substanz im Hippocampus kommt. Und das haben wir zum ersten Mal nachgewiesen 2015, 2016. Und jetzt mittlerweile gibt es mehr und mehr Studien, die diese Befunde auch replizieren. Und für uns war das super faszinierend, weil man eben für die längste Zeit in meinem Studium ist man noch davon ausgegangen, dass das Gehirn quasi sich frühkindlich und während der Adoleszenz entwickelt und dann quasi in den Anfang 20ern ausgereift ist und das im Endeffekt dann das war's. Und dann kommt wieder die Alterung. Und wir haben dann jetzt immer mehr Verständnis und immer mehr Studien, die eben zeigen, wie neuroplastisch es ist, doch wie sehr es doch noch sich anpassen kann auf verschiedene Veränderungen.
Und weiß man auch, warum das Gehirn das macht oder was ich davon habe als Frau? Also bin ich zu einer bestimmten Phase meines Zyklus dann besonders schlau und spontan und kann gut
tatsächlich
denken?
Sind diese Schwankungen, das muss man auch immer sehr ehrlich sagen, natürlich jetzt nicht riesig. Also das würde mir auch ein bisschen Sorgen machen.
Okay.
Aber es sind wahrnehmbare Schwankungen, die wir messen können, aber sie sind relativ klein. Was das funktional und quasi auf Verhaltensebene bedeutet, wissen wir noch nicht so richtig. Weil da die Studienlage doch sehr gemischt ist. Manche finden Verbesserungen von bestimmten kognitiven Funktionen mit hohen Östrogenspiegeln während der Ovulation. Manche finden das nicht. Was wir immer mehr verstehen, dass es eben diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns wirklich wichtig ist. Weil zum Beispiel, wir wissen jetzt immer mehr, dass es nach der Schwangerschaft und mit der Schwangerschaft zu sehr starken Anpassungen des Gehirns kommt. Also, dass es da wirklich zu massiven Umbautätigkeiten kommt. Das wissen wir durch die Arbeiten von Susanna Carmone, Elsinin Höxema und Oscar Villeroy, gerade in Spanien und den Niederlanden. Und wenn es diese Umbautätigkeiten nicht gibt, gibt es anfängliche Evidenzien, dass das eben zum Beispiel ein Risikofaktor für Wochenbettdepressionen sein kann. Also diese quasi dynamische Anpassung über hormonelle Übergangsphasen des Gehirns scheint wirklich wichtig zu sein für Homöostase, für das Gleichgewicht der Funktion.
Frau Schaudig, wir haben ja viel über unseren Zyklus gesprochen und auch darüber, was dann durcheinander kommt in den Wechseljahren. Und Sie haben mal gesagt, im Gehirn ist dann der Teufel los.
Ja, das erleben wir ja auch bei den Frauen. Jetzt muss man noch mal sagen, es sind zum einen die Hormonschwankungen, zum zweiten versteht plötzlich das Zwischenhirn, also der Hypothalamus, dass das irgendwie mit dem Zyklus und der Reproduktion, also das Kinderkriegen, schwanger werden, nicht mehr so richtig klappt. Dann gibt der Hypothalamus Gas und versucht alles, um irgendwie aus diesem Eierstock noch eine Schwangerschaft rauszuholen. Wobei der Hypothalamus nicht versteht, dass irgendwann die Eier zu Ende sind. Also das versteht er nicht. So weit reicht die Kommunikation nicht. Das heißt, er gibt aber ordentlich Gas. Und jetzt ist eigentlich die spannende Frage, zum einen haben wir extreme Schwankungen der Hormonspiegel. Also wir können ja zum Teil 3-mal so viel Östrogen haben wie sonst im Zyklus. Aber wir haben auch tiefere Täler. Ich sage immer, wir haben höhere Berge vom Östrogen. Wir haben tiefere Täler. Und an der Stelle auch nochmal der Mythos, dass es der Progesteronmangel ist, der den Frauen so Beschwerden macht. Ich sehe immer wieder Frauen, die haben sogar im Verhältnis zu viel Progesteron. Was das macht, wissen wir alles gar nicht so genau. Und jetzt ist nochmal auch der Ausgangspunkt, dass es möglicherweise nicht die Hormonwirkungen direkt sind, sondern dass die Hormonschwankungen ja nur Folge dieses Neurotransmittersturms im Gehirn sind. Und so dass wir nicht richtig wissen, sind es die Neurotransmitter im Kopf, die das machen, die dann auch gleichzeitig diese Hormonschwankungen auslösen, oder sind es direkt die Hormone, die was machen, oder sind es die zwischengeschalteten Steuerungshormone, zum Beispiel das FSH, was aus der Hirnanhangsdrüse kommt, aus der Hypophyse, was ja für die Zyklusregulierung wichtig ist. Also so ganz genau wissen wir das alles nicht. Wir wissen nur, dass es in der Perimenopause alles sehr durcheinander geraten kann. und jetzt wieder kann, weil es ist wieder bei jeder Frau anders. Und noch schlimmer ist, es ändert sich auch bei der einzelnen Frau von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Also das ist auch deswegen, glaube ich, so schwer zu erforschen, weil es so individuell unterschiedlich abläuft. Frau Barth, würden Sie mir da recht geben?
Absolut, absolut. Man geht davon aus, dass die Perimenopause zwischen 4 bis 8 Jahre dauert, mit auch quasi Schwankungen bis 10 Jahre. Also es ist unglaublich schwierig, momentan vorherzusagen, wie lange diese Übergänge dauern können für jede einzelne Frau. Und das macht es natürlich wesentlich schwieriger, das systematisch zu erforschen. Und da brauchen wir wirklich sehr große Stichproben und auch längsschnittige Studien, die diesen Frauen längere Zeit folgen, damit überhaupt eben diese Variation abgedeckt werden kann und quasi auch ja, aufgezeichnet werden kann.
Und gibt es eine Antwort darauf, ob es diese Hormon-Auf- und Ab ist oder ob es diese Neurotransmittersturm ist? Gibt es darauf eine Antwort?
Da hat Frau Schaudig absolut recht, dass wir das noch nicht so richtig wissen, weil es auch alles ja ein sehr verschaltetes Netzwerk ist. Also es ist ja alles nicht unbedingt unabhängig voneinander. Hormone steuern Neurotransmittersysteme. Natürlich, wenn diese Hormone dann quasi nicht mehr so fluktuieren und schwanken, wie sie sollen, dann hat das natürlich auch diesen quasi Downstream-Effekt auf die Neurotransmittersysteme. Und wie Frau Schaudig gesagt hat, eben der Hypothalamus versucht da noch was aus den Eierstöcken rauszubringen und steigert damit FSH. Also über die Zeit sehen wir eben, dass FSH, LH hochgehen. Das ist follikelstimulierendes Hormon und luteinisierendes Hormon. Das geht hoch. Und die Östrogenspiegel und Progesteronspiegel gehen runter. Und man hat dann quasi diese Schere, die sich immer mehr öffnet, umso weiter man eben in die Postmenopause oder Menopause voranschreitet. Mhm. Aber da hat das, ich finde, hat Frau Schaudig sehr schön dargestellt, was es da eben für zwischengeschaltete Systeme gibt und was jetzt so ein bisschen Hühner-Ei-Frage, ja, was genau ist zuerst, ist wirklich nicht so einfach auseinander zu klamüsern.
Aber es ist bewiesen, dass diese Symptome, über die wir jetzt gesprochen haben, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Migräne, dass das schon eben über das Gehirn ausgelöst wird. Das ist klar sozusagen.
Da haben wir sehr valide Evidenzien, was natürlich auch bei unserer Forschung immer wichtiger wird und natürlich auch in ihrem klinischen Alltag, ist natürlich, alle diese Prozesse finden ja nicht in einem Vakuum statt. Wir leben ja weiter unser Leben, wir haben Stress, müssen uns um bestimmte Sachen kümmern, Familie, was auch immer. Und das kann ja natürlich dann auch die Symptomlast nochmal modulieren und möglicherweise verstärken. Wenn ich jetzt sehr gestresst bin auf Arbeit und symptomatisch bin, kann das natürlich sich auch gegenseitig aufschaukeln und dann nochmal die Symptomlast verstärken. Und was wir jetzt eben auch versuchen, ein bisschen auseinander zu klamüsern, ist zu verstehen, eben wenn Schlafstörungen auftreten, das berichten auch die meisten unserer Probandinnen, dass es relativ solide immer mit Schlafstörungen anfängt. Wenn man dann noch quasi in der Nacht Hitzeballungen hat und Nachtschweiß, dann kann das den Schlaf weiterhin stören. Und dann kann natürlich diese sehr starke Schlafstörung auch die wahrgenommene subjektive Leistungsfähigkeit beeinflussen. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
Über die Schlafstörung haben wir übrigens auch gesprochen, schon im Podcast mit dem Schlafforscher der Charité, mit dem Professor Vietze. Und diese Folge verlinken wir euch unten im Podcast. Da haben wir natürlich gefragt, was hilft gegen Schlafstörungen? Also welche Empfehlungen kann der Schlafforscher geben? Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, Hitzewallungen seien wie kleine Schlaganfälle fürs Gehirn. Das klingt natürlich echt irgendwie gefährlich.
Tatsächlich wird das eher medial genutzt. Also Hitzewallungen sind keine Schlaganfälle. Das müssen wir klarstellen. Aber was natürlich relevant ist, auch gerade von der Hirnforschungsperspektive, umso schwerer und umso langanhaltender diese Hitzewallungen sind, das wurde mit Veränderungen in der weißen Substanz assoziiert. Also und auch mit Markern der vaskulären Gehirngesundheit. Das ist Forschung, die in erster Linie von Rebecca Thurston in Pittsburgh, USA, vorangetrieben wird. Also sehr, sehr schwere Hitzewallungen wurden mit Hirnveränderungen assoziiert, aber es ist kein Schlaganfall.
Okay, aber Gehirnveränderung klingt auch nicht gut.
Ja, aber da würde ich gerne auch nochmal eingrätschen. Also was wir wissen ist, dass viele Hitzewallungen signifikant einhergehen mit Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Schlaganfälle, also Herzinfarkt, Schlaganfall, um es mal so zu verkürzen. Ich glaube, daher kommt diese verkürzte Aussage, jede Hitzewallung ist ein kleiner Schlaganfall, was natürlich Unfug ist. Aber was wir jetzt nicht wissen, ist es die Hitze zum Beispiel, die das macht? Also ich meine, diese Überwärmung quasi kann ja auch lokal sein. Ist es, was ist es eigentlich? Oder ist es auch da wieder eine übergeordnete Ursache, die zu mehr Hitzewallungen führt und die gleichzeitig auch das Herz-Kreislauf-System negativ beeinflusst? Wir wissen auch da, Frau Barth, ich kenne natürlich auch Rebecca Thurston, die hat tolle Sachen geforscht. Da kommt ja auch jetzt nochmal Pauline Mackie ins Spiel, die gesagt hat, es macht auch mehr Demenzen. Viele Hitzewallungen machen mehr Demenzen. Aber auch da aus meiner Sicht nochmal, ist es die übergeordnete Struktur, die die Hitzewallung triggert und gleichzeitig die Demenz triggert? Oder ist es irgendwie die Hitze selber, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann? Die nächste spannende Frage wäre nämlich, wenn es uns gelingt, die Hitzewallung zu behandeln, haben dann die Frauen weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weniger Demenz? Die Antwort haben wir noch nicht wirklich. Das ist auch nochmal, das ist ja dann klinische Forschung. Und das finde ich nochmal für die Zukunft wegweisend tatsächlich.
Was wir uns auch sehr gut angucken oder anschauen müssen, ist ja natürlich, dass es auch andere kardiovaskuläre Risikofaktoren gibt. Da gibt es eben Übergewicht, Bluthochdruck, Inaktivität, Rauchen, Alkohol. Also es gibt ja so wirklich von der Lancet-Kommission so, ich glaube, rund 14 anerkannte Marker für auch Demenzrisiko. Und kardiovaskuläre Faktoren sind ja natürlich auch relevant, dass wenn jetzt eine Frau, die schon vielleicht ein bisschen übergewichtig ist, nicht unbedingt die fitteste ist und dann auch andere Risikofaktoren hat und dann viel Hitzewallung, das ist ja auch wieder wichtig auseinander, dass man versteht, was beeinflusst. Mhm. Und wir wissen jetzt auch, wenn es jetzt zum Beispiel um höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, wenn man während der Schwangerschaft Komplikationen hatte, wie Bluthochdruck, Eklampsia, Präeklampsia, das hat ja natürlich auch einen Einfluss auf das spätere Risiko für Schlaganfall und Herz. Und das meine ich mit, es findet alles nicht im Vakuum statt und wir müssen eben diese Assoziationsketten besser verstehen. Und das würde ich eben gerne auch mehr sehen in der Forschung, dass was sind denn die Charakteristika und was ist der Phänotyp von Frauen, die sehr, sehr starke Hitzewallungen haben? Was sind da vielleicht auch noch andere Risikofaktoren, die da mitspielen, dass eben die auch dann mehrere Hitzewallungen bekommen? Also das müssen wir auch noch verstehen, um dann wirklich direkt klinisch ansetzen zu können, um das zu optimieren.
Na, viele Frauen haben ja gerade so in den Wechseljahren, wenn die so mega Konzentrationsprobleme und Wortfindungsstörungen haben, haben die ja so den Gedanken, wow, nicht, dass das jetzt schon Demenz ist. Und tatsächlich erkranken Frauen ja deutlich häufiger an Demenz als Männer. Also 2/3 aller Menschen mit Demenz sind weiblich. Und dann denkt man so, okay, das muss doch was mit den Hormonen zu tun haben.
Also es gibt immer mehr quasi Forschung auch von Roberta Brinton und Mosconi, die eben davon ausgehen oder diese Hypothese vorantreiben, dass wie Frauen die Perimenopause erleben, wie stark die Symptomatik ist, wie lange die Symptomatik anhält, dass das ein Risikofaktor sein könnte für spätere Alzheimer-Demenz. Im Feld wird oft auch diskutiert eben, dass Frauen länger leben. Alter ist auch ein Risikofaktor für Demenz, aber es ist mehr als das Alter. Das wissen wir jetzt mittlerweile auch. Und hormonelle Faktoren und die und andere Risikofaktoren, wie gesagt, die Lancet-Kommission hat da einen sehr ausführlichen Bericht rausgebracht, was die 14 stärksten, ich glaube, es waren 14 stärksten Risikofaktoren sind. Und da sind eher kardiovaskuläre Faktoren relevant, Depressionen, soziale Isolation und dergleichen. Also es gibt hormonelle Komponenten, biologische Komponenten und dann soziopsychologische Komponenten. Und ein Risikofaktor, was wir in unserer Forschung auch sehr relevant finden, ist eben Depression. Und Frauen haben höheres Risiko für Depressionen. Und Depression ist ein anerkannter Risikofaktor für Alzheimer. Also das ist da eben auch nochmal diese überlappende Risikofaktoren, die sich dann gegenseitig beeinflussen, gibt.
Das haben Sie vorhin ja schon gesagt, ne, dass solche hormonellen Übergangsphasen sozusagen das Risiko auch für psychische Erkrankungen bei uns Frauen erhöhen, auch für Depressionen erhöhen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Was ich auch spannend finde, Frau Schaudig erzählt das immer, dass manchmal die Frauen auch sagen, und auf einmal hatte ich die erste Panikattacke in meinem Leben und ich konnte nicht mehr durch den Tunnel fahren oder konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Wo kommt denn das dann auf einmal her in unserem Gehirn? Oder auch Angstattacken?
Das kann natürlich wieder eben auf Neurotransmittersysteme zurückgeführt werden. Es gibt da jetzt Hinweise, gerade im Kontext Serotonin- und GABA-Ärgesystem, dass natürlich dann eben wieder durch diese Hormonschwankungen, diese Entkopplung der Systeme, der Rezeptorsysteme, dass es da zu Symptomatik kommen kann. Da ist aber wieder eben der Kontext wichtig. Und wenn dann eben noch starker Schlafmangel vorliegt, viel Stress, dass all diese Sachen zusammenkommen und dass natürlich auch eine Panikattacke induzieren können.
Und sind da Frauen dann mehr gefährdet, die vielleicht vorher schon mal depressive Episoden hatten?
Absolut, absolut. Okay. Also vorhergehende, eine Vorgeschichte vor Depression ist der bekannteste und größte Risikofaktor von neuen Depressionen während der Perimenopause. Also Prävalenzen sind ungefähr, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, waren 34% perimenopausale Depression. Das ist relativ häufig. Dann ist eben die Frage, ist es einfach Neueinsetzen von einer bereits vorhandenen Depression? Ist es quasi eine Verstärkung der Symptomatik von einer bereits vorhandenen Depression? Oder ist es wirklich Neueinsetzen, die Erstdiagnose von Depression? Und da gibt es sehr große Debatten im Feld, ob das jetzt wirklich Perimenopause, Neuansatz von Depressionen, die es vorher nicht gab, oder einfach eine Verstärkung von bereits vorhandener Symptomatik. Da scheiden sich ein bisschen die Geister.
Ja, wobei ich muss jetzt da einhaken, aus klinischer Sicht, ich bin völlig bei Ihnen, also wir fragen auch in der Anamnese bei den Patientinnen, hatten Sie schon mal eine Episode, also das kann eine Essstörung sein, das kann eine Wochenbettdepression und so weiter sein oder einfach mal so eine Phase mit einer depressiven Verstimmung, aber wir sehen auch Frauen und das finde ich wirklich interessant. Also entweder ignorieren die ihre Vorgeschichte und sagen, nee, hatte nie was. Oder aber es sind wirklich Frauen, kann schlecht sagen, wie viele das sind, die sagen, ich hatte noch nie was. Und das ist jetzt die erste Episode dieser Art. Es muss ja auch nicht dann das Vollbild einer Depression sein. Es reicht ja schon eine depressive Verstimmung. Also das finde ich interessant, weil ich sehe schon Frauen, wo das erste Mal passiert.
Wir haben tatsächlich auch eine Studie durchgeführt, auch eine genetische Studie. Und da haben wir gefunden, dass Frauen, die zum ersten Mal mit Depressionen diagnostiziert werden oder depressive Symptomatik erstmals beschreiben, um die Jahre der Menopause. Und da haben wir uns quasi 5 Jahre vor und 5 Jahre nach dem angegebenen Alter der Menopause angeguckt. Und da finden wir, dass spezielle Gene relevant für Diabetesrisiko da besonders relevant werden. Also scheint es da wirklich auch unterschiedliche genetische Grundlagen zu geben. Aber unsere Studie ist zwar die erste, die sich das anguckt. Das Problem ist eher Stichprobengröße, dass wir da noch ein bisschen auf der kleineren Stichprobengrößenseite sind. Aber wir haben eben jetzt erste Evidenzien, dass Depressionen erstmalig diagnostiziert um die Menopause möglicherweise eine andere genetische Grundlage hat als Depressionen diagnostiziert zu einem anderen hormonellen Übergang oder Lebensphase.
Ich will mal zu dieser Umbauphase des Gehirns nochmal zurückkommen. Die hatten Sie am Anfang erwähnt. Und Die Lisa Mosconi, diese US-amerikanische Neurologin, die hat ja 2 Bücher geschrieben, die auch in Deutschland erhältlich sind. Und da sind dann auch Hirnscans abgedruckt, wo man dann sieht, wie sich wirklich das Gehirn sozusagen verändert in dieser Perimenopause, dass eben graue Gehirnmasse, weiße Gehirnmasse weniger wird, dann einige Areale weniger Energieniveau haben. Und dann kriegt man so ein bisschen Angst als Frau und denkt, na toll, ne? Das mit dem Gehirn war dann auch vorher schon mal besser. Und die gute Nachricht ist aber, dass dieser Umbau ist eigentlich sozusagen was Gutes. Das ist eigentlich wie so ein Gehirn-Update, was wir in dieser Zeit bekommen. Nur diese Umbauphase ist halt so ein bisschen schwierig. Das heißt, wir Frauen erleben ja mehrere Umbauphasen unseres Gehirns im Leben. Die erste ist sozusagen in der Pubertät. Die nächste wäre, wenn die Frauen schwanger werden. Frau Barth, erklären Sie mal, was so unser Gehirn da so vollbringt in diesen Umbauphasen und warum das auch notwendig ist.
Genau, also Sie haben das ja schon richtig gesagt, dass die ersten Umbauphasen eigentlich in der frühen Kindheit und der Adoleszenz stattfinden. Da kommt es dann auch zur Optimierung und Reifung von bestimmten Hirnregionen. Es wird ja immer der Witz gemacht, dass gerade in der Adoleszenz und der, in den Anfang 20ern erst die Entwicklung des präfrontalen Kortex abgeschlossen ist, dass man also von denen nicht so viel erwarten sollte, kognitiv, weil das noch alles im Umbau ist und nochmal neu optimiert und angepasst wird. Was natürlich auch wichtig zu differenzieren ist, Umbau und Anpassung ist nicht unbedingt immer Optimierung. Es wird nicht immer alles besser, nur weil es umgebaut wird. Das ist wichtig für uns in dem Kontext von Risikoprofilen, dass es diese eben Umbauzeitfenster eben auch klinisch relevant werden können, weil eben alle diese Zeitfenster, ob es die Adoleszenz, die Schwangerschaft und die Menopause, eben diese Risikophasen für depressive Symptomatik sein können. Also wie gesagt, Umbau nicht unbedingt immer Optimierung, aber genau, Adoleszenz ist die erste Umbauphase. Die Schwangerschaft, da gibt es eben diese wunderschöne Forschung aus Spanien und den Niederlanden, die gezeigt hat, dass gerade vor der Geburt, also um die Zeit der Geburt und kurz danach, da kommt es zu den stärksten Umbauten im weiblichen Gehirn. Da kommt es eben zu einer Reduktion der grauen Gehirnsubstanz, die fast das komplette Gehirn umfasst. Also eigentlich liegt, glaube ich, das letzte Paper, was ich gesehen habe, hat gesagt, dass eigentlich nur 5% des Gehirns nicht verändert sind. Also das kommt wirklich zu weitgreifenden Umbautätigkeiten. Und die sind, umso mehr es da zu einer Reduktion kommt, umso besser ist dann die Mutter-Kind-Bindung. Also es ist wirklich, in dem Fall ist es sehr adaptiv und bereitet eben die Mütter darauf vor, sich um ein Kind zu kümmern.
Okay, und was werde ich dafür los?
Sie werden da nichts los. Also im Endeffekt, wir gehen davon aus, dass natürlich können wir die weiblichen Gehirne nicht aufschneiden, um wirklich auf zelluläre Ebene zu gucken, was passiert. Also wir haben nur diese groben Marker. Aber es wird davon ausgegangen, dass es eben zur quasi Synaptic Pruning kommt, dass es eben ein bisschen selektiv weggeschnitten wird, was man nicht mehr braucht, um dann bestimmte Verbindungen zu optimieren und dass sie besser werden und schneller werden. Und also Reduktion ist nicht unbedingt schlecht. Also man wird eben ballastlos, den man nicht unbedingt braucht. Und es kommt eben zu einer Optimierung, gerade wenn es um Mutter sein. Man findet auch vergleichbare, aber wesentlich schwächere Veränderungen im männlichen Gehirn, also in den Vätern. Da wurde jetzt, glaube ich, auch, ich habe es noch nicht gelesen, aber ein Gehirn, The Dad Brain, wo es dann darum geht, wie sich das Gehirn von Vätern auch verändert.
Bei den Vätern ist es ja nun nicht hormonell bedingt, denn deren Hormone verändern sich ja nicht in der Schwangerschaft.
Oh, doch, tatsächlich, es kommt zu einer Reduktion von Testosteron. Ach. Das ist sehr nachgewiesen und umso stärker die Reduktion in Testosteron in den Vätern in Assoziation mit der Schwangerschaft der Mütter, kommt es auch zu einer besseren Bindung zu dem Kind.
Ja, das ist spannend.
Da reicht sozusagen schon die Botschaft und das Zusammenleben mit der schwangeren Frau, dass bei denen sich die Hormone verändern?
Genau, also da gibt es großartige Arbeiten bei Darby Sexby, die auch dieses Buch Dead Brain, ich glaube es war Dead Brain, rausgebracht hat. Also da gibt es, diese Veränderungen sind da, aber wesentlich schwächer und Testosteron assoziiert. Also da gibt es immer mehr Evidenz hin auch. Aber natürlich ist natürlich, der Mann geht nicht durch die Schwangerschaft. Das müssen wir jetzt auch sagen. Aber das ist super relevant, weil eben diese Reduktion in der grauen Harnsubstanz eben für die Bindung relevant ist und es Evidenz hin gibt, dass wenn es nicht zu einer Reduktion kommt, dass es eben vielleicht ein Risikofaktor bei für postpartale, also Wochenbettdepressionen sein kann. Und dann kommt es eben nochmal zu dieser Anpassung über die Perimenopause. Wir haben ja jetzt schon sehr ausführlich darüber gesprochen.
Darf ich nochmal kurz was dazwischen fragen?
Na klar.
Verändert sich unser weibliches Gehirn dann, was weiß ich, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, wenn ich dann weiß, okay, das ist jetzt aus dem Gröbsten raus, wird dann wieder zurückgebaut mit der grauen Hirnmasse?
Genau, es kommt zu einer leichten Renormalisierung, aber es geht nie wieder zurück zur Baseline. Also diese Optimierung.
Man bleibt immer Mutter.
Genau, wir haben auch gefunden in unserer eigenen Forschung, dass, das ist auch angeleitet von Annemarie de Lange, eine Kollaborationspartnerin von mir, die hat eben zum ersten Mal gefunden, basierend auf der quasi des Gehirnalters, dass vorhergehende Schwangerschaften zu einem jüngeren Gehirnalter führen oder assoziiert sind. Und das ist eben Jahrzehnte nachweisbar nach der Geburt. Mhm. Also es kommt eben zu diesem Abfall, zur leichten Renormalisierung, aber diese Veränderungen sind dann eben Jahrzehnte später auch noch detektierbar.
Jetzt zum Gehirn in den Wechseljahren, in der Perimenopause.
Genau, da hatten wir schon gesagt, dass es eben zu diesen massiven hormonellen Schwankungen kommt, die dann die Rezeptorsysteme beeinflussen, aber auch die Neurotransmittersysteme. Und es gibt eben Evidenzien, gerade von Mosconi und dergleichen, dass es eben zu einer Reduktion der grauen und weißen Substanz, eine Änderung im Glukosemetabolismus, also Glukosestoffwechsel im Gehirn kommt. Was ich sagen muss, was auch wirklich hervorgehoben werden will, Mosconi und Roberta Pönten haben eben dieses Feld sehr vorangebracht. Das Problem mit den Studien ist jedoch, dass sie oft sehr, sehr klein sind und cross-sektional. Also uns fehlen da so ein bisschen die Längsschnittstudien. Es werden dann eben
Können
Frauen.
Können Sie das kurz genau erklären?
Genau, cross-sektional bedeutet insofern, dass eben Frauen vor und nach der Menopause miteinander verglichen werden. Also es ist nicht die gleiche Frau, die man sich anguckt vor und nach der Menopause, sondern unterschiedliche Gruppen von Frauen, die man sich vor und nach der Menopause anguckt. Und da ist es manchmal sehr schwierig, auseinander zu klamüsern, was ist jetzt der Effekt von Alter? Weil diese Gruppen ja natürlich auch ein verschiedenes Alter haben. Wenn man sich jetzt prämenopausale Frauen anguckt, mit einem Durchschnittsalter von 35, 40 und das vergleicht mit einer Gruppe von postmenopausalen Frauen, die im Schnitt vielleicht eher 50, 55 sind, dann ist, was ist der Effekt von Menopause und was ist der Effekt von Alter? Und deswegen sind diese Studien zwar wegweisend, aber da dürfen wir jetzt nicht aufhören. Da müssen wir jetzt wirklich nochmal genau gucken, wie sieht es im Längsschnitt aus? Also wenn wir uns eine Frau über die Zeit mehrfach angucken, wie verändert sich das für diese Frau? Weil es ist immer noch eine offene Frage, was ist jetzt der Effekt von Menopause und was ist der Effekt von Alterung? Mhm. Was wir aber wissen, ist eben, dass sobald sich die Hormonspiegel quasi stabilisieren und es wieder quasi normalisiert wird und sich das System eben dann auch angepasst hat an die neue Realität, es gibt jetzt kein Östrogen mehr oder die Östrogenspiegel sind sehr, sehr gering. Es gibt noch ein bisschen Estron. Aber genau, das Gehirn passt sich dann und der Körper passt sich dann auf dieses neue hormonelle Milieu an oder stellt sich darauf ein, das ist jetzt die neue Realität. Und das ist dann auch die Zeit, wenn die meisten Symptome wieder weggehen, also wo sich dann die Symptomlast auch reduziert. Und dann kann es eben zur Normalisierung von bestimmten Prozessen kommen, aber natürlich hört das jetzt nicht auf oder es kommt nicht wieder zu einer neuen Optimierung, weil wir dann am Ende auch einfach altern.
Das war aber optimistischer bei der Lisa Mosconi.
Die, da möchte ich jetzt auch, möchte ich auch sagen, die möchte ja auch ihre Bücher verkaufen.
Ja, weil ich fand eigentlich diesen Gedanken sehr schön. Also erstens hatte sie dann noch Scans, wo sich tatsächlich die Gehirnmasse wieder erholt hat, die graue Gehirnmasse. Und dann war so die Rede davon, dass eben sich das Gehirn auch auf neue Anforderungen anpasst, wie in der Schwangerschaft eben das Muttersein, dass man jetzt sagt, okay, Muttersein ist Vergangenheit, jetzt habe ich sozusagen neue Anforderungen und kann mich vielleicht auch besser auf mich fokussieren. Also dass das Gehirn sozusagen für diese neue Lebensphase so ein bisschen Raum frei macht, ne? Für das, was jetzt kommt und dass jetzt die Frauen vielleicht auch mehr Gelassenheit gewinnen, mehr Fokus auf sich selbst gewinnen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Erzählung in dem Buch.
Kann auch für viele Frauen wirklich die Realität sein, dass eben diese postmenopausale Gelassenheit und Ruhe, das möchte ich niemandem absprechen. Und es gibt auch eben Aussagen darüber. Wissenschaftlich gibt es ja jetzt keine starke Grundlage dafür, aber das muss ja nicht unbedingt immer relevant sein für die eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, mir ist als Forschende ist wichtig, eben auseinanderzuhalten, dass es für viele Frauen kommt es zu einer Normalisierung der Tätigkeiten, die Symptomlast sinkt. Es kann eben dann auch, weil jetzt die hormonellen Schwankungen wegfallen, auch wirklich zu dieser Gelassenheit kommen und dieser Ruhe. Bei manchen Frauen eben nicht. Und für manche Frauen kann das eben klinisch relevant sein, dass eben das Gehirn sich nicht anpasst oder der Körper sich nicht so richtig drauf anpasst. Und wir müssen eben diese Frauen auch abfangen. Deswegen ist so diese grundlegende, positive Haltung, ja, es ist keine pathologische Übergangsphase, es ist eine normale Übergangsphase. Uns ist nur wichtig, eben rauszufinden, wer braucht Behandlung und wer sollte gesehen werden von Ärzten und wer nicht. Und deswegen ist so eine grundlegende Pauschalisierung, es wird schon alles gut, hilft niemanden, ist auch, glaube ich, wird den Frauen nicht gerecht. Aber natürlich wollen wir das jetzt auch nicht pathologisieren. Und ich kenne auch einige Frauen, meine Mutter auch, die war wesentlich entspannter, als es vorbei war. aber manche Frauen eben nicht. Und darum geht es uns jetzt rauszufinden, damit wir eben prädiktiv vorgehen können, wem wird es gut gehen, wer wird da durchsegeln und es wird okay sein und wer nicht.
Ja, und ist es nicht so, wenn wir die exakten Vorgänge besser verstehen, dass wir dann auch bei den Frauen, die einen hohen Leidensdruck haben, besser eingreifen können? Also ich finde, so das beste Beispiel für mich sind diese Neurokinin-B-Antagonisten, die sozusagen direkt an dem Zentrum angreifen, wo die Hitzewallung entsteht. Das finde ich eine sehr elegante Methode. Und vielleicht finden wir in Zukunft andere Substanzen, die auch an der richtigen quasi Schere ansetzen.
Absolut. Also kann ich nichts mehr hinzufügen. Genau, aber diese Forschung brauchen wir. Wir müssen das eben individualisierter, personalisierter machen. Und wie gesagt, es ist keine pathologische Übergangsphase. Aber ich finde eben solche Standardaussagen immer nicht sehr hilfreich. Also wenn die Frau sich eben nicht darin wiedererkennt, dass es eben diese postmenopausale Gelassenheit nicht gibt, dann ist nichts falsch mit der Frau. Oder dann ist ihre, wie soll ich sagen, nicht falsch, ist vielleicht das falsche Wort. Das sind dann individuelle Realitäten, die genauso valide sind. Und deswegen ist immer diese Standardsachen, es wird alles besser, ist vielleicht nicht sehr hilfreich für viele Frauen.
Aber man hat jetzt nicht gesehen, dass bestimmte Hirnareale dann vielleicht wachsen postmenopausal oder besser mit Energie versorgt werden, die vielleicht für bestimmte Fähigkeiten stehen. Das kennen Sie nicht.
Oder? Das ist mir jetzt selbst nicht bewusst, dass es jetzt nochmal wirklich wächst. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass gerade auch es mit höheren Östrogenspiegeln zu einem Aufbau von Substanz über den Zyklus kommt, wenn das jetzt komplett wegfällt, was wäre dann der Mechanismus, um dann wieder so einen Gehirnaufbau voranzutreiben? Das weiß ich nicht.
Sie haben ja Ihren Schwerpunkt auch eben auf diese psychiatrischen Erkrankungen und haben ja gesagt, manche Frauen gehen eben dann nicht so locker durch. Was haben die denn dann sozusagen für Probleme oder für Symptome, die bleiben in der Postmenopause?
Also depressive Symptomatik kann bleiben und für viele Frauen, für die meisten Frauen normalisieren sich Hitzewallungen, Nachtschweiß und Schlafstörungen und so weiter. Für Frauen mit vorhandener Depression oder Verstärkung von Depressionssymptomatik kann eben auch die Schlaf, Belastung bleiben. Und das ist dann so ein bisschen so ein Teufelskreis. Und da muss eingesetzt werden. Und was wir auch immer mehr verstehen, da ist die Forschung noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es kommen immer mehr Studien raus, die eben auch zeigen, dass bestimmte Medikamente wie SSRIs, also Antidepressiva, aber auch Antipsychotika, eben nicht mehr so effektiv sind nach der Postmenopause.
Nicht mehr so gut wirken?
Genau, weil einfach wie der Körper diese Medikamente verstoffwechselt, ändert sich über die Menopause.
Ach.
Und das müssen wir eben besser verstehen, damit eben angesetzt werden kann. Und da kann eben, wie Frau Schaudig gesagt hat, eben solche Neurokinin-Rezeptorantagonisten nochmal wirklich eingreifen, um dann vielleicht eben die Schlafstörung nicht hormonell in den Griff zu bekommen. Das hat dann vielleicht mit der Einnahme von Antidepressiva eine bessere quasi kombinierten Infekt, aber das müssen wir eben verstehen und verstehen, also mehr Forschung in dem Feld durchführen, um eben diese Abhängigkeiten besser zu verstehen.
Das finde ich aber wirklich spannend, was Sie erzählen. Wissen das Psychiater und Psychologen, dass das so ist, dass dann Medikamente vielleicht nicht mehr so gut wirken?
Grundlegend leider nicht. Also ich erzähle das denen gerne schicke da auch gerne mal Paper rum. Bei uns in der Klinik habe ich da schon ein paar Paper rumgeschickt. Also Zeitschriften, also Artikel von wissenschaftlichen Zeitschriften wurden dann schon rumgeschickt. Also es ist relativ neues Feld. Aber wir wissen, dass für SSRIs, Clozapin, das ist so ein Standardmedikament, was auch in der Psychiatrie angewendet wird, gerade bei Schizophrenie und schweren psychiatrischen Erkrankungen. Und da gab es jetzt eine Arbeit, die, glaube ich, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, die eben auch gezeigt hat, dass diese Medikamente dann eben postmenopausal nicht mehr so effektiv sind. Und das muss eben verstanden werden. Und das muss, weil sonst gibt man einfach weiter Medikamente und auf einmal funktionieren die nicht mehr so.
Es könnte schon helfen, dann vielleicht das Medikament zu wechseln oder eine andere Dosis mal auszuprobieren in der Praxis, oder raten Sie davon auch ab?
Nee, es muss dann für die Patientinnen dann jeweils angepasst werden. Was man häufig sieht in der Realität, ist eben Polypharmazie, dass dann eben viele Medikamente gegeben werden, um dann eben zu kompensieren, dass jetzt auf einmal das eine Medikament nicht mehr. Und da muss man besser drauf eingehen, dass eben nicht sehr, sehr viele Medikamente mit sehr vielen Nebenwirkungen.
Dass mehr verschrieben wird.
Genau. Also da muss man sich bewusst sein. Und es gibt jetzt auch Anstrebungen, dass man sich von der Europäischen Medizinagentur, also EMA, dass man da gibt es sogenannte Pharmakovigilanzdatensätze, wo dann eben quasi auf europäischem Niveau aufgezeichnet wird, was es für Nebenwirkungen gibt, bei welchen Altersgruppen über die Lebensspanne, dass man das versucht eben systematischer zu untersuchen. Und da gibt es Forschungsgruppen, die sich dem annehmen, um dann eben diese Pharmakovigilanz-Datensätzen besser nach Geschlecht und Alter und reproduktivem Status aufzuschlüsseln, um eben besser zu verstehen, wann welche Medikamente welche Nebenwirkungen hervorrufen können bei Geschlecht und Alter und reproduktiver Phase.
Ich möchte zum Schluss noch mal drauf schauen auf Hormone und Demenz. Frau Schaudig, ich erinnere mich an unsere Folge zu den vorzeitigen Wechseljahren. Da haben Sie ja gesagt, dass diese Frauen auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Demenz haben und dass deshalb, glaube ich, in den Leitlinien sogar steht, die sollen unbedingt eine Hormontherapie angeboten bekommen.
Ja.
Heißt das, Östrogen, Hormone schützen vor Demenz?
Also es gibt schon Daten dazu, dass die Frauen, also es hat man untersucht an Frauen, die zum Beispiel sehr früh ihre Eierstöcke entfernt bekommen haben, was natürlich eine Studiengruppe ist, die man sehr sauber sehen kann. Also Eierstöcke raus, keine Hormone mehr. Und da hat man gesehen, dass die Frauen, wo das jung passiert ist, also vor dem 45. Lebensjahr, dass die Frauen, die Hormone genommen haben, weniger Demenzen hatten als die Frauen, die keine Hormone genommen haben. Jetzt würde ja der Rückschluss auf der Hand liegen, wenn jetzt alle Frauen nach 50 langfristig Hormone nehmen, werden sie weniger dement. Das wird ja auch durchaus diskutiert. Aber da ist es leider so, dass die Datenlage, wie man so schön sagt, unschlüssig ist und sich auch ein bisschen widerspricht. Manches spricht dafür, und dass das wahrscheinlich doch einen Schutzeffekt gibt vor Demenz. Es scheint aber so zu sein, dass es Subgruppen gibt und die müssen, also Untergruppen von Frauen, die profitieren, und andere Gruppen, die nicht profitieren. Dann muss man das immer wieder gegenrechnen mit dem etwas erhöhten Brustkrebsrisiko bei langzeitiger Hormoneinnahme. Also das ist ein total schwieriges Feld, aber für die Frauen mit vorzeitigen Wechseljahren ist es wirklich belegt. Die kriegen ja auch mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und da sollte man unbedingt Hormone nehmen, bis sie 50, 51 sind.
Frau Barth, gibt es da bei Ihnen eigentlich so Studien zu Demenz und Hormontherapie?
Ja, also ich, nach dem, was jetzt Frau Schaudig gesagt hat, muss ich an eine Studie denken, die wir gemacht haben. Da haben wir uns nämlich angeguckt, wie sich Hormontherapie auf die Gehirnalterung auslöst mit Daten von aus Großbritannien. Und da haben wir gefunden auch, dass wenn man jetzt die Gruppen aufteilt nach Hormontherapie mit und ohne gynäkologische Operationen. Da haben wir eben auch gefunden, dass tatsächlich Frauen, die beide Eierstöcke entfernt haben und vielleicht auch die Gebärmutter, da haben wir mit Hormontherapie bessere Evidenz für quasi weniger Hirnalterung gefunden als Frauen, die keine OP hatten. Also wie Frau Schade schon gesagt hat, dass die Eierstöcke werden rausgenommen, es gibt keine Hormone mehr, dann geben wir Hormone hinzu. Das ist dann relativ klar. Wenn man aber noch eine quasi eigene Produktion hat und da Hormone hinzuzugeben, ist keine einfache Geschichte. Und da gibt es eher unterschiedliche Evidenzlage, auch was die Gehirngesundheit anbelangt. Weil wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass es schon zu, dass quasi alle Symptome, über die wir jetzt geredet haben, neurologisch sind, gehirnbasiert sind, kommt es ja zu Veränderungen im Gehirn. Wenn man dann Hormonersatztherapie nimmt, dann ist unsere Hypothese, dass es weitere Gehirnveränderungen quasi puffert, aber nicht unbedingt eben wieder rückwärts geht. Das ist jetzt kein magisches Medikament, was jetzt irgendwie das wieder wegnimmt, was schon passiert ist. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, ob das jetzt das Risiko mindert für Frauen, die eh schon ein hohes Risiko hatten, oder ob das jetzt eben allgemein jetzt hilft. Das ist eben so, ja, weil wenn man jetzt schon ein großes Risiko hat, dann das dazu nimmt, könnte das vielleicht puffern, aber man hat immer noch das Risiko. Und Frauen, die kein hohes Risiko haben und Hormone nehmen, das ist vielleicht dann so Zero-Sum-Game. Also wir wissen es nicht so richtig. Und die Evidenzlage, wie Frau Schaudig gesagt hat, ist eben sehr gemischt und unklar. Und dann scheint auch wirklich, welche, wie ein bisschen wieder mit der Pille, je nachdem, welche Formulierung man nimmt, also wie die, was für Hormone man nimmt, in welche Art man sie nimmt, transdermal, oral, über eine Spirale. Das scheint auch wieder unterschiedliche Effekte mit sich zu bringen. Also es ist richtig, richtig schwierig. Also wir haben jetzt, uns fehlt die Evidenzlage, um jetzt klar zu sagen, alle sollen jetzt Hormontherapie nehmen und das wird großartig. Dafür haben wir einfach nicht die Evidenzien. Also für manche Frauen scheint das schützend zu sein, für manche nicht. Und es gibt auch in der Tierwelt, da habe ich gerade vor ein paar Tagen in Zürich einen Vortrag dazu gehalten, dass auch sehr, sehr hohe Östrogenspiegel tatsächlich eher negativ sein können. Und dann wird das eben konzeptionalisiert in diesem Kontext von quasi Optimum-Östrogenspiegel-Hypothese, was ein bisschen schwierig ist, rauszufinden, was das de facto bedeutet, wo dann jetzt das Optimum liegt. Und wir wissen auch immer mehr, dass bestimmte genetische Faktoren auch dafür relevant sind, wie Frauen auf Hormonersatztherapie möglicherweise ansprechen können. Und ein Faktor ist APOE4-Allel, was ein Risikofaktor für Alzheimer-Erkrankung ist. Und da sehen wir eben unterschiedliche Effekte, ob eben Frauen ein Risikoallel haben, zwei Risikoallele. Also das höchste Risiko hat man mit zweien. Und da gibt es Evidenzien, dass wenn man Risikofaktor hat, die frühe Hormoneinnahme vielleicht positiv sein könnte, aber spätere Hormoneinnahme möglicherweise nicht mehr. Und da kommen wir zu diesen Hypothesen, mit denen wir uns in der Forschung beschäftigen, ist so diese Optimal Window Hypothesis, dass wenn wir das früh geben, eben quasi Hormonersatztherapie früh anfangen, um den Zeitraum der Menopause oder kurz davor, dass wir da die besten Effekte haben. Aber wie gesagt, dann scheint es auch wieder von der Genetik ein bisschen abzuhängen. Also es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Und was uns fehlt, sind eben wirklich große Kohortenstudien, längsschnittlich, wo wir den Leuten auch wirklich über die Zeit folgen können, um dann eben genau diese Profile erstellen zu können, welche Frau was entwickeln wird.
Da sind wir bei der Studienlage und Sie haben ja im Vorgespräch eben auch schon gesagt, die Studienlage ist nicht so super gut, aber Sie bereiten jetzt gerade eine große Studie, ein großes Forschungsprojekt vor. Was ist denn sozusagen das Thema Ihrer Arbeit?
Genau, wir haben jetzt gerade angefangen mit der Rekrutierung für eine EU-geförderte Studie mit dem Namen Mapping Perimenopause. Und da wollen wir genau das machen, dass wir quasi die Perimenopause kartieren wollen. Da gucken wir uns über 3 Jahre an, wie sich das Gehirn von Frauen über die 3 Jahre der Perimenopause und möglicherweise Postmenopause verändert. Und da teilnehmende Frauen kriegen 3 MRT-Messungen. Einmal quasi zu Studienbeginn, dann 1,5 Jahre später und dann 3 Jahre später. Die Frauen kommen auch alle 6 Monate zu uns für Blutabnahmen, um quasi Hormonprofile bestimmen zu können. Wir wollen uns aber auch über die Zeit inflammatorische Profile angucken, weil wir nehmen auch Haarproben und Stuhlproben, um dann zu gucken, wie sich quasi chronische Stressbelastung auswirkt, wie sich das die quasi Darmzusammensetzung verändert. Genau, wir wollen das wirklich sehr, sehr ausführlich systematisch untersuchen, was passiert über die Perimenopause im Gehirn und auf anderen biologischen Ebenen und in welchem psychosozialen Kontext. Also wir fragen dann eben auch sehr viele Fragebögen und erheben sehr viele Fragebögen, um eben zu gucken zu können, was ist die Symptomlast, was sind die Rahmenbedingungen, was ist die Stressbelastung, wie ist der Schlaf, also auf ganz, ganz vielen Ebenen. Damit wir eben zum ersten Mal wirklich einfach grundlagenforschungsmäßig abfragen, was passiert denn.
Haben Sie schon genug Studienteilnehmerinnen?
Nein, also wir suchen immer noch.
Wen suchen Sie denn? Dann machen wir jetzt mal genau, einen kleinen Aufruf.
Genau, sehr, sehr gerne. Also wir suchen Frauen zwischen 40 und 55, die eben schon Zyklusschwankungen haben. Also wir versuchen jetzt einfach quasi Faktoren zu geben, die das eingrenzen können, dass sie tatsächlich perimenopausal sein könnten. Und da sind eben Alter, 40 bis 55. Wir haben auch schon ältere Frauen inkludiert. Wir wollen einfach nur sicherstellen, dass sie perimenopausal sind. Dann, dass es schon möglicherweise eben zum Zyklusschwankungen kommt, basierend auf was eben die Frauen, für die normal war vorher, dass da eben Schwankungen festgestellt werden und Symptomatik. Also wir versuchen quasi dieses Paket abzufragen. Und bei Studienbeginn sollten die Teilnehmenden Hormontherapie naiv sein, also noch keine Hormonersatztherapie eingenommen haben. Falls sie da aber mit der Hormonersatztherapie während der Studienteilnahme beginnen möchten, ist das absolut kein Ausschlusskriterium. Und wir möchten tatsächlich diesen Prä- und Postvergleich anstreben, dass wir quasi eine hormonersatztherapiefreie Baseline erhoben haben. Wie sieht das Gehirn ohne Ersatztherapie aus? Und dann, wenn begonnen wird, wie sieht das Gehirn nach der Ersatztherapie aus? Ja. Also genau, das sind so die Haupteinschlusskriterien.
Und wie können die sich anmelden bei Ihnen?
Sie können können bei uns anrufen. Wir haben eine Webseite, Mapping Perimenopause bei Charité. Das, wenn man das eingibt, findet man das. Und da kann man uns per E-Mail erreichen oder per Telefon.
Okay. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ich freue mich, dass Sie beide dabei waren. Ich fand es sehr interessant und recht vielen Dank an meine Gesprächspartnerin, die Neurowissenschaftlerin Professor Claudia Barth und natürlich meine Podcastpartnerin, die Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig.
Ja, das war auch ganz toll. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch Frau Barth nochmal für Ihre Zeit. Klasse.
Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
Und vielleicht überlegt die ein oder andere, sich jetzt doch für die Studie von Professor Claudia Barth anzumelden. Wir haben einfach mal den Link zur Studie in die Shownotes gepackt. Und wie immer findet ihr dort natürlich auch die Verlinkung zu den Transkripten, denn jede Folge Hormongesteuert gibt es auch zum Nachlesen. In der nächsten Folge wird es bei uns dann so ein bisschen politisch, gesundheitspolitisch besser gesagt. Es geht um das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Habt ihr vielleicht in den letzten Wochen schon mal gehört. Das soll ab 2027 gelten und die Krankenkassenkosten drücken. Das wird auch Auswirkungen auf die Versorgung von uns Frauen haben. Was genau sich für die niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzte ändert und wie eben wir Patientinnen das wahrscheinlich zu spüren bekommen werden, das besprechen wir mit Dr. Nicole Matern. Sie ist die Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte in Berlin. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst, und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Partnerinnen und Partner ist übrigens ein gutes Stichwort, denn auch unsere Beziehungen sind ja von den Wechseljahren betroffen. Und ich habe dazu neulich eine Folge von Lisas Parshit gehört, die ich euch ans Herz legen möchte. Das Überraschende an dieser Folge war für mich, dass die Wechseljahre da nicht automatisch als Beziehungskrise erzählt wurden. Stattdessen ging es eher darum, warum gerade diese Lebensphase auch die Chance sein kann, die eigene Beziehung nochmal neu zu betrachten. Was brauchen wir voneinander? Was darf sich vielleicht auch verändern und wie kann aus einer Krise ein Neuanfang werden? Deshalb mein Hörtipp heute, Lisas Parshit mit Monika Wacker über Liebe und Menopause, zu finden in der ARD Sounds App. Und den Link, den packen wir in die Shownotes.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.